Ich möchte euch auch ganz herzlich willkommen heißen zum heutigen Sonntag, zur Predigt über Psalm 17. Und wir sind jetzt ja wieder ein Zeitchen mit den Psalmen unterwegs und es ist so schön, wenn man sich mit dem Zusammenhang der Psalmen ein bisschen auseinandersetzt und sieht, wie die sich ergänzen, wie die zusammengehören, wie die einen neuen Aspekt hineinbringen. Und so ist das jetzt auch mit dem Psalm 17 der Fall. Im Psalm 15 und 16 ist es zum Beispiel um das Nicht-Wanken in Gottes Gegenwart gegangen. Und im Psalm 17 wird jetzt ein weiterer Aspekt, eine weitere Perspektive angeschaut. Nämlich, dass man das Nicht-Wanken von Gott her muss überkommen. Dass Gott einem die Zuflucht und den Schutz gewährt. Es gibt also einen kleinen Perspektivenwechsel. Und in diesem Perspektivenwechsel setzt der Psalm ein Verlangen auf Gott und sein Handeln. Und gerade in dem Verlangen, das jetzt da der David in dem Psalm eigentlich zeigt, hat es ganz viel für unser Leben drin. Und ich werde das mal so machen, der Psalm ist ein längerer Psalm und ich werde jetzt nicht den ganzen durchlesen, sondern einfach abschnittsmässig durchgehen. Und ich werde zuerst Verse 1 bis 4 lesen. Psalm 17, 1 bis 4. Ein Gebet Davids. Höre, o Herr, die gerechte Sache. Vernimm meine Klage. Achte auf mein Gebet, das nicht von falschen Lippen kommt. Von dir geht das Urteil über mich aus. Deine Augen werden auf die Redlichkeit schauen. Du hast mein Herz geprüft, mich in der Nacht durchforscht. Du hast mich geläutert und du hast nichts gefunden, worin ich mich vergangen hätte, mit meinen Gedanken oder mit meinem Mund. Beim Treiben der Menschen habe ich mich nach dem Wort deiner Lippen gehütet, vor den Wegen des Gewalttätigen. Der Psalm fängt wieder mal, wie schon andere Psalmen, mit einem Schrei nach Gott an. Und man könnte vielleicht sich fragen, ist dem David eigentlich nichts Besseres eingefallen, als immer wieder zu Gott zu schreien? Und es ist tatsächlich so, es ist ihm nichts Besseres eingefallen, weil es nichts Besseres gibt, als immer wieder zu Gott zu kommen. Weil bei Gott gibt es kein Kontingent. Er gibt nicht irgendwelche Märkli raus. Da hat man 200 Märkli und 200 Gebete. Und wenn man die aufgebraucht hat, hat man halt Pech gehabt. Dann hört er unser Gebet nicht mehr an. So ist es eben nicht bei Gott. Wir haben einen Gott, der ihn gehört. Und darum auch ein Gott, wo wir immer wieder dürfen zu ihm kommen. Und darum wollen wir auch wieder David immer wieder beständig zu Gott kommen, seine Hilfe in Anspruch nehmen, uns auf ihn ausrichten und nicht irgendwie uns künstlich limitieren und sagen, oh, jetzt bin ich vielleicht einmal zu viel zu ihm gekommen. So läuft es nicht bei Gott. In welcher Situation betet David jetzt zu Gott? Und die Situation ist so, dass er falsche Anschuldigungen, falsche Anklage von seinen Feinden überkommt. Er wird also konfrontiert mit Verleugnung. Und der David könnte jetzt so reagieren, dass er zum Gegenangriff übergeht. Dass er anfängt, seine Feinde beleidigen, dass er anfängt, auch Lügen über seine Feinde zu erzählen, dass er vielleicht gewalttätig wird gegenüber seinen Feinden. Aber er handelt ganz anders. Der David reagiert mit einem tiefen Verlangen nach Gottes Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit sucht er nicht etwa bei sich selber oder bei den Menschen, sondern eben bei Gott. Er will sich nicht von Menschen verurteilen lassen, sondern von Gott, der ein absolut gerechtes Urteil spricht. Denn oft ist es doch so bei uns Menschen, dass wir das Gefühl haben, wir haben Recht, wir sind auf dem rechten Weg. Das, was wir machen, ist Recht. Aber oft sieht das in Gottes Augen, aus Gottes Perspektive, ein bisschen anders aus. In den Sprüchen 21, Vers 2 wird uns das noch mal genauer beschrieben. Sprüche 21, Vers 2, dort steht: Jeder Weg eines Menschen ist recht in seinen Augen, aber der Herr prüft die Herzen. Gott ist es, der am Schluss sagt, was wirklich recht ist. Nicht unser Herz. Der David weiss das, dass er fehlbar ist in seinem eigenen Urteil. Und er weiss auch, dass seine Feinde fehlbar sind in ihrem Urteil. Und darum will er sich von Gott prüfen lassen. Und das Prüfen wird da eindrücklich beschrieben im Vers 3. In der Schlachter wird es mit gelütert übergeben, aber ganz wörtlich übersetzt eigentlich ausgeschmolzen will er werden. Seine Sünde soll ausgeschmolzen werden und so eigentlich alles an den Tag kommen, das irgendwie unrein sein könnte in ihm. Aber in dem Schmelzen kommt auch ein ganz anderer Aspekt raus, nämlich der Aspekt der Reinigung. Wo Sünde ausgeschmolzen wird, an den Tag kommt, kann auch Vergebung und Reinigung passieren. Und darum nimmt der Johannes im 1. Johannes 1,9 das Bekennen der Sünde so stark in Fokus. In 1. Johannes 1, Vers 9 dort steht: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und da sehen wir wieder den Zusammenhang Bekennen, Reinigung. Wenn etwas an den Tag kommt, dann kann es behandelt werden, dann kann es gereinigt werden. Verheimlicht die Sünde, frisst uns von innen auf. Und das kennen wir vielleicht jeder Einzelne in unserem Leben. Wenn wir Sünde verheimlichen, dann frisst das auf, dann gibt das Angriffsfläche für den Feind. Aber wenn wir sie von Gott bekennen, dann dürfen wir Befreiung erleben. Dann dürfen wir Vergebung erleben. Und darum will der David sich von Gott prüfen lassen, seine Sünde vor ihm bekennen, aber auch um Vergebung bitten, wenn man schuldig geworden ist bei Menschen, bei seinen Mitmenschen. Und darum ist es auch so wichtig, dass das eigentliche Urteil eben nicht von seinen Feinden her gesprochen wird, sondern von Gott. Denn Gott ist der einzige, wahre Richter. Und diese Tatsache, die kann uns vielleicht Angst machen. Wenn wir mit dem heiligen Gott konfrontiert werden, mit dem absolut gerechten Gott, und wir unsere Sünde müssen bekennen vor ihm, dann können wir Angst bekommen. Wie können wir dann vor ihm bestehen? Und darum ist es so spannend, wie der David da eigentlich absolut überzeugt ist von seiner Gerechtigkeit. Wir sehen da keinen Zweifel in seiner Aussage, dass er als gerecht empfunden wird von Gott, dass er die Prüfung von Gott bestehen wird. Und wie hat dann der David so eine absolute Gewissheit an den Tag legen? An was für einem Maßstab hat sich der David da festgehalten? Und widerspricht das eigentlich nicht an den anderen Aussagen in der Bibel, dass jeder Mensch ein Sünder ist? Und die Antwort finden wir im Vers 4, dort steht: Beim Treiben der Menschen habe ich mich nach dem Wort deiner Lippen gehütet vor den Wegen des Gewalttätigen. Der David hat sich nicht am bösen Treiben von den Menschen angeschlossen. Er hat nicht mit Gewalt reagiert. Er hat nicht mit Zurückanklagen reagiert. Er hat nicht mit Weiterlügen reagiert, weil er belogen worden ist. Er hat sich nicht am bösen Treiben angeschlossen, sondern sich nach Gottes Wort ausgerichtet. Gottes Wort als Weisungen in seinem Leben angenommen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass der David sündlos gewesen wäre. Das lesen wir ja auch in anderen Psalmen. Und wenn wir uns mit dem Leben von David auseinandersetzen, wie kommt das eigentlich sehr klar raus, dass der David nicht sündlos war. Aber indem er sich an Gottes Wort festgehalten hat und somit an Gott selber, hat er sich auch an Gottes Rettungsangebot festgehalten. Das Rettungsangebot, das in Jesus Christus vollendet worden ist. Im 2. Korinther 5, Vers 21 lesen wir, wie dann die Gerechtigkeit erlangt werden kann. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist eine gewaltige Aussage, die da gemacht wird. Dass wir in Jesus Christus zur Gerechtigkeit Gottes werden. In Jesus Christus wird das ermöglicht. Und das ist das, was der David da auch vorgreifend für ihn gegolten hat. Und darum hat er die Prüfung von Gott können bestehen. Denn der Einzige, der jemals wirklich gerecht gelebt hat, das war Jesus Christus. Und so hat er für uns die Gerechtigkeit ermöglicht. Und was bedeutet denn überhaupt Gerechtigkeit? Wenn ihr das in zwei Sätzen müsstet beschreiben, wer könnte das? Ich soll jetzt das gerade kurz machen. Ich habe mich kürzlich mit einem Theologenkollegen getroffen und wir haben ein bisschen über das Thema geredet. Was ist Gerechtigkeit? Und wir haben wirklich auch zuerst mal leer geschluckt. Wie beschreibt man das jetzt in einem Satz treffend? Und wir sind auf die Antwort gekommen. Gerechtigkeit bedeutet, den Anforderungen von einem heiligen Gott zu entsprechen. Also absolut sündlos zu erachtet zu sein. Und nur Jesus Christus hat diese Anforderung vollständig in seinem Leben erfüllt. Er ist der Einzige, der absolut sündlos gelebt hat. Und damit hat er für uns können einstehen, für unsere Sünde können einstehen. Und uns seine Gerechtigkeit können anbieten. Die Gerechtigkeit, die wir eben müssten haben, um vor Gott bestehen können. Und die einzige Voraussetzung, die für diese Gerechtigkeit nötig ist, ist der Glaube an Jesus Christus. Der Glaube daran, dass Jesus Christus das wirklich in seinem Sterben und in seiner Auferstehung ermöglicht hat. Dass er die Gerechtigkeit von Gott uns anbietet. Das ist der Glaube, dass wir das glauben und annehmen. Weil durch den Glauben steht nicht mehr unsere Selbstgerechtigkeit, unsere fehlerhafte, nicht vollkommene Gerechtigkeit vor Gott, sondern wie der David steht Jesus Christus Gerechtigkeit vor ihm. Im Gericht steht nicht mehr unsere Schuld in Prüfung, sondern die Gerechtigkeit, die Jesus Christus uns zuspricht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Weil das gilt nämlich für jeden, der sich zu Jesus Christus als Herr und Heiland bekennt und an ihn glaubt. Und damit wird der Vers 4 auch für uns zum Vorbild. Wir wollen wie der David Gottes Wort als Maßstab in unserem Leben haben. Wir wollen nicht unsere Vorstellungen auf sein Wort transferieren. Unsere Selbstgerechtigkeit will jetzt legitimen mit irgendwelchen Bibelstellen, die wir aus dem Zusammenhang reissen. Wir wollen nicht unser schlechtes Gewissen irgendwie gut reden, indem wir irgendwelche Bibelstellen versuchen zurechtzubügen. Nein, sondern wir wollen Gottes Wort an erste Stelle stellen. Gottes Wort als Prüfstein für unser Leben haben. Wir wollen uns von Gottes Wort ausrichten lassen und nicht versuchen, Gottes Wort auf uns auszurichten. Und das ist so schnell passiert. Und darum müssen wir immer wieder in einer demütigen Haltung an die Bibel herangehen. Immer wieder in einer demütigen Haltung und mit einem weichen Herz ans Wort Gottes gehen. Und zwar mit einem weichen Herz, dass wir uns verändern lassen wollen von Gottes Wort. Dass wir uns überführen lassen wollen von seinem Wort. Wir wollen nicht die Bibel verändern, sondern wir wollen uns von der Bibel verändern lassen. Und so wollen wir in allen Sachen in unserem Leben Gottes Wort als Prüfstein nehmen. Von seinem Wort uns ausrichten lassen. Nicht, weil wir dadurch gerecht werden, weil Gerechtigkeit haben wir durch Jesus Christus, aber weil wir uns davor auch vom verderblichen Treiben auf dieser Welt können fernhalten können. Uns nicht in den Sog von dem verderblichen Treiben eingesogen lassen, wie das der David nicht gemacht hat im Vers 4. Nachdem also der David sein Verlangen nach dieser Gerechtigkeit Ausdruck gegeben hat, eröffnet sich ein weiteres Verlangen. Nämlich das Verlangen nach Sicherheit und Schutz vor diesen Angriffen von seinen Feinden. Wir lesen zusammen Verse 5 bis 12. Senke meine Tritte ein in deine Fußstapfen, damit mein Gang nicht wankend sei. Ich rufe zu dir, denn du, o Gott, wirst mich erhören. Neige dein Ohr zu mir, höre mein Rede. Erweise deine wunderbare Gnade, du Retter derer, die vor den Widersachen Zuflucht suchen, bei deiner Rechten. Behüte mich wie den Augapfel im Auge, beschirme mich unter den Schatten deiner Flügel. Vor dem Gottlosen, die mir Gewalt antun wollen, vor meinen Todfeinden, die mich umringen. Ihr fettes Herz verschließen sie, mit ihrem Mund reden sie übermütig. Auf Schritt und Tritt umringen sie uns jetzt. Sie haben es darauf abgesehen, uns zu Boden zu strecken. Sie gleichen dem Löwen, der zerreißen will, dem jungen Löwen, der lauert im Versteck. Der David macht sich da bewusst, dass er in dieser Gerechtigkeit Gottes nur sein kann, wenn er auch in der Sicherheit Gottes ist. Und darum bittet er darum, dass er in Gottes Fußstapfen oder auch anders übersetzt in Gottes Bahnen darf sein. Wie eine Eisenbahn diesen Schienen folgt und die nicht verlässt, so will der David in Gottes Bahnen laufen. Seinen Bahnen folgen. Und was sind denn das für Bahnen, die wir da sehen, die da beschrieben werden? Und da gibt uns der Psalm 119, Vers 133 eine Anleitung, was das sein kann. Dort bittet nämlich der Psalmist: Mache meine Schritte fest durch dein Wort und lass nichts Böses über mich herrschen. Ganz ähnliche Bitte, die nochmal etwas mehr beschreibt, dass nämlich Gottes Wort die festen Bahnen ermöglicht. Fest in Gottes Wort sein bedeutet, fest in Gottes Bahnen zu laufen. Wenn wir uns auf Gottes Wort stützen und uns von Gott ausrichten lassen, dann kann uns die Welt nicht ins Wanken bringen, dann kann uns die Welt nicht erschüttern. In Gottes Wort sicher verwurzelt sein. In dem Wort, wo uns ja der Errettung durch Jesus Christus zeigt, den Weg zum Leben aufzeigt. Das ist wahre Sicherheit. Der David weiss, dass sein Leben nur im Schutz und in den Bahnen von Gott wirklich sicher ist. Weil Gott der einzige und wahrhaftige Gute ist. Und das hat der David ja im Psalm 16, Vers 2 so schön gesagt, wo er sagt, es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Und das nimmt er auch in dem Psalm wieder total ernst. Das ist nicht einfach ein Floskel gewesen, wo der David gesagt hat, sondern das hat Auswirkungen auf sein Leben gehabt. Gott ist der, der gehört und der, der gnädig ist. Der, der rettet und bei dem, wo man Zuflucht und Schutz findet. Weil er absolut gut ist. Weil er nicht ein hinterhältiger Gott ist, der uns das Messer in den Rücken steckt, wenn er gerade Lust dazu hat. Nein, er ist wahrhaft gut. Und darum können wir ja auf ihn vertrauen. Und auf das baut der David sein Leben. Auf das, auf die Verheißungen Gottes, die in Jesus Christus endgültig und vollständig bewiesen worden sind, dass Gott wahrhaft gut ist, indem er seinen Sohn sogar für uns sendet, indem er nicht an seiner Herrlichkeit festhebt, sondern Mensch wird und stirbt für uns. Das ist der Beweis von der absoluten Güte Gottes. Und darum kann der David auch die unglaubliche Bitte im Vers 8 aussprechen. Behüte mich wie den Augapfel im Auge. Beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Gott schaut auf seine Kinder wie auf seinen eigenen Augapfel. Und da nimmt der David einen Bezug auf den 5. Mose 32, Vers 10, wo das schon versprochen wird. Und ich zitiere jetzt das nicht direkt, aber man kann das gerne nachlesen. Und oft übersehen wir eigentlich, wenn wir den Vers lesen, etwas ganz Wichtiges. Wir finden den Vers etwas Schönes, etwas Ermutigendes vielleicht auch. Aber was der wirklich bedeutet, was da Geniales dahinter steht, das geht oft unter. Nämlich, dass der Schöpfer von Himmel und Erde, der Schöpfer vom Universum, uns so annimmt, dass er uns beschützt wie sein eigener Augapfel. Dass wir ihm so wichtig sind wie sein eigener Augapfel. Und das ist etwas Gewaltiges, was wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können, was das bedeutet. Ja, unter seinen Flügeln oder auch unter seinem Gewand sind wir sicher. Denn dort sind wir versteckt und beschützt von diesen Angriffen und den Blicken vom Feind. Wenn wir zu Gott gehören, die seinen Bahnen fest sind, seinen Schutz haben, dann kann uns Satan nicht mehr anklagen. Das ist gar nicht möglich. Weil Satan sieht, wenn er uns anschaut, nur noch Gerechtigkeit, die Jesus Christus hat. Weil Jesus Christus seine Gerechtigkeit uns zuspricht. Und das ist, wenn wir angeklagt werden, dann sind das falsche Anklagen. Das sind das Anklagen, die nicht mehr verheben. Weil wir die Gerechtigkeit haben, die von Gott gilt in Jesus Christus. Aber trotzdem erleben wir es doch, dass wir uns selber anklagen. Dass wir an unseren Sünden zerbrechen. Dass uns das Mühe macht, dass uns das niederdrückt, dass wir vielleicht sogar aufgeben wollen, wenn wir sehen, dass wir immer wieder die gleiche Sünde machen. Und wir das Gefühl haben, jetzt geht es nicht mehr. Jetzt kann Gott uns die Gerechtigkeit nicht mehr zusprechen. Und dann dürfen wir zu Jesus Christus schauen, der alle unsere Sünden getragen hat. Der für alle unsere Sünden am Kreuz gelitten hat. Der sein Gewand von der Gerechtigkeit über unsere Sünden deckt. Und das dürfen wir in Anspruch nehmen, in jeder Situation. Und so wird der David das da proklamiert, auch proklamieren. Dass wir gerecht sind in Gottes Augen durch seinen Sohn. Weil nicht mehr unsere Gerechtigkeit gilt, sondern Gottes Gerechtigkeit, die Jesus Christus für uns ermöglicht hat. Das ist das Wunderbare, was wir da sehen. Der wunderbare Vergleich mit dem Augapfel. Das passiert ganz automatisch. Wenn uns etwas ins Auge fliegt, dann ist das in Millisekunden. Ganz automatisch macht das Auge zu und behütet das. Und so ist es auch mit Gott. Das funktioniert in absolut unglaublicher Reaktionszeit. Wir lesen da wieder von diesen Todfeinden. Und die Todfeinde sind uns in den Psalmen schon einige Mal begegnet. Und das sind die Gottlosen, die keinen Anteil haben wollen an dieser Gnade und dieser Güte Gottes. Die von ihm wegschauen, die ihr Herz fett gemacht haben von Hochmut und Selbstgerechtigkeit. Aber für sie wird es ein böses Erwachen geben. Ihr Erfolg und ihre Hochmut wird ein Ende haben. Ihrem Streben nach Selbstgerechtigkeit wendet sie sich vor der Gerechtigkeit Gottes ab, vor dem Angebot, das Jesus jedem geben will. Und das ist eigentlich ein trauriger Zustand, ein bemitleidenswerter Zustand. Aber es zeigt auch klar auf, warum dass der David eigentlich ein Dorn im Auge von seinen Todfeinden war. Weil er nach der Gerechtigkeit Gottes gestrebt hat, eine Gerechtigkeit, die seine Feinde eben nicht haben wollen. Und das ist eine Tatsache, die bis heute gilt. Bis heute ist Christenverfolgung, Auflehnung gegen Gott eine Realität. Und das ist eine Realität, die auch Jesus uns verheißt. In dem Johannes 16, Vers 33 zum Beispiel sagt er ja: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wir sind nicht von dieser Löwenmeute schutzlos ausgeliefert. Denn Gott ist stärker als die Löwen, die da beschrieben werden. Und darum müssen wir uns nicht verrückt machen lassen von dieser Welt. So müssen wir nicht in Panik verfallen. Darum müssen wir nicht, weiss nicht was, machen. Sondern wir dürfen zu Gott Flucht suchen. Unter seinen Flügeln Schutz haben. Und das dürfen wir immer wieder im Gebet in Anspruch nehmen, indem wir unsere Sorgen zu ihm bringen. Er ist die feste Burg, die uns beschirmt. Ja, wo auch der Tod nichts anhaben kann. Und das führt uns zum nächsten Verlangen, nämlich dem Verlangen nach der Rettung von dieser Welt. Wir lesen Verse 13 bis 15. Steh auf, o Herr, komm ihnen zuvor, demütige ihn. Errette meine Seele von dem Gottlosen durch dein Schwert, von den Leuten durch deine Hand, o Herr, von den Leuten dieser Welt, deren Teil in diesem Leben ist und deren Bauch du füllst mit deinem Gut. Sie haben Söhne genug und lassen, was sie übrig haben, ihren Kindern. Ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Gott rettet durch sein Schwert. Und das ist sein Wort. In seinem Wort ist das Leben aber als Gericht, die Rettung aber als Urteil. Das Schwert Gottes hat zwei Seiten. Denn Gott macht einen klaren Unterschied zwischen seinen Kindern und den Gottlosen. Die nichts mit ihm zu tun haben. Es gibt ein Dabei oder ein Nicht-Dabei-Sein. Und das ist etwas ganz Wichtiges und etwas ganz Hoffnungsvolles für uns. Gott ist absolut parteiisch. Gott ergreift Partei für seine Kinder und er lässt die Partei nicht los. Er ändert nicht auf einmal die Zeiten, sondern er ist absolut treu und gerecht für die, die zu ihm gehören. Und das ist für uns etwas ganz Hoffnungsvolles zu wissen, dass Gott Partei ergriffen hat für uns und sich nicht gegen uns gestellt hat. Der David hat sich die Gerechtigkeit eben nicht selber müssen verschaffen, sondern er überlässt das Gott, der alles im Blick hat. Und ich werde jetzt genauer noch auf den Vers 14 eingehen, weil das ist ein Vers, wo man verschiedenartig verstehen kann. Und ich lese ihn nochmal kurz vor. Und deren Bauch du füllst mit deinem Gut. Sie haben Söhne genug und lassen, was sie übrig haben, ihren Kindern. Und es gibt eigentlich zwei Arten, wie man den Vers verstehen kann. Die erste Art ist, man versteht das so, dass die Feinde Anteil von weltlichen Gütern haben. Es geht ihnen also in dieser Welt gut und sie schlägt sich die Bücher voll. Aber ihr Reichtum und ihre Anerkennung hat nicht Bestand. Die wird irgendeines aufhören. Es ist ein Haschen nach Wind, den sie haben. Es ist nicht beständig. Aber in dem kommt auch über, dass Gott eben auch Sonne und Regen über die Gottlosen schickt. Also auch die Gnade Gottes kommt dort wieder vor. Eine zweite Interpretation ist, dass man das Gut, das da beschrieben wird, mit Unheilsgütern gleichsetzt. Also, und deren Bauch du füllst mit deinem Unheilsgut. Also mit eigentlich der Strafe. Mit dem Fluch. Das Gottlose, das wird dann eigentlich so bedeuten, dass gottlose Verhalten Auswirkungen hat auf das Leben von diesen Leuten, aber auch auf das Leben von ihren Nachkommen, von der nächsten Generation. Denn auch die Nachkommen stehen unter dem Segen oder dem Fluch vom gottlosen oder gottesfürchtigen Verhalten von der vorherigen Generation. Es macht einen Unterschied, ob eine Generation gottesfürchtig ist oder gottlos fürs Erbe, das sie ihren Nachkommen hinterlässt. Der Paulus beschreibt das im Blick auf Familienmitglieder, die durch die Gläubigen geheiligt werden, also Anteil vom Segen erhalten. Wir lesen das im 1. Korinther 7, Vers 14. Und es lohnt sich, dort mal das ganze Kapitel zu lesen. Dort steht 1. Korinther 7, Vers 14. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Und es gibt jetzt Leute, die diese Stelle so auslegen, dass die jetzt errettet wären. Aber das sagt die Stelle nicht aus. Da geht es eben um den Segensanteil. Unsere Familienangehörigen erhalten durch unseren Glauben Anteil an den Segensgütern, die wir haben. Und darum verbietet Paulus ja auch im Vers vorher, dass sich ein gläubiger Partner von seinem ungläubigen Partner scheiden lässt. Weil man dadurch den ungläubigen Partner von dem Segen abschneidet. Ihn also eigentlich aus dem Segen rausrührt. Und das sollen wir eben nicht machen. Es geht da aber nicht um Erlösung, sondern es geht um einen Segensanteil, den wir täglich ja von Gott haben dürfen. Wir haben ja das Privileg, dass wir Anteil an Gottes Segnungen haben. Dass wir einen direkten Zugang zu ihm haben. Nur schon das, dass wir im Gebet zu ihm kommen dürfen. Aber dass Gott sich ja um seine Kinder gnädig kümmert. Es sind Segensanteile, die gerade auch in der Frucht vom Geist zu nennen sind. In Liebe, in Freude, in Frieden, in Langmut, in Freundlichkeit, in Güte, in Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, nicht Selbstgerechtigkeit. Das wär falsch gewesen. Das sind alles Ausdruck vom Segen, die etwas machen mit unseren Mitmenschen. Die einen Einfluss haben, wie in ihrem Leben auch ist. Wenn wir in Liebe, in Freude und Frieden leben, dann hat das einen Einfluss auf unsere Kinder. Dann hat das einen Einfluss auf unseren nichtgläubigen Partner. Das macht etwas mit denen. Und das sind Segen-Eigenschaften, die eine Veränderung schaffen. Und darum wollen wir, wie der David, nach diesen Sachen streben. Und so ein Zeugnis sein in dieser Welt. Und ein Segen sein für die Welt. Unser Leben als Christ hat einen Einfluss auf unser Umfeld. Wie wir durch Jesus Christus befähigt und berufen worden sind, Lichter in der finsteren Welt zu sein. Und das nicht mit Waffengewalt, nicht mit Gegenangriff, sondern eben mit Gottes guten Gaben. Das ist unsere Aufgabe in dieser Welt. Das ist das, wo wir uns danach ausstrecken sollen, damit die Welt ein Verlangen nach dem Gott bekommen darf, der uns mit dem Segen verändert. Und das Verlangen nach Gott, das kommt im letzten Vers nochmal raus. Vers 15. Ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Der Psalm schließt mit dem allerwichtigsten Verlangen. Dem Verlangen nach Gott selber. Nicht das Verlangen nach dem, was Gott tut, sondern das Verlangen nach Gott selber ist das Wichtigste. Der David sucht seinen Anteil nicht in dieser Welt, wie das die Gottlosen machen, sondern im ewigen Königreich Gottes. Dort, wo wir Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen werden in seiner Herrlichkeit. Und der David merkt, dass sein Gebet nach Gerechtigkeit erfüllt worden ist. Er wird Gott in Gerechtigkeit sehen. Weil Jesus Christus die Gerechtigkeit für uns ist. Etwas, das ewig Bestand haben wird. Etwas, das viel besser und nützlicher ist als jeder weltliche Segen, den wir durch Jesus Christus bekommen dürfen. Und das soll unser Fokus sein in dieser Welt. Nicht nach weltlichem Ruhm, Erfolg, Macht oder Ehre zu streben, sondern danach, dass wir Gottes Angesicht sehen dürfen. Dass wir Gottes Angesicht in Ewigkeit in seiner perfekten Gemeinschaft haben dürfen. Die Gemeinschaft mit dem liebevollen Schöpfer. Das ist unsere Sehnsucht und unser tiefstes Verlangen. Eine Sehnsucht, die nicht etwa eine Utopie ist, sondern die in Jesus Christus absolut bestätigt worden ist. Absolut sicher ist. Dann, wenn wir sein Angesicht sehen dürfen, sein Angesicht sehen, ohne dass ein Feind uns noch bedrängen kann. Amen. Ich will noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns deine Gerechtigkeit zugesprochen hast. Dass nicht mehr unsere Selbstgerechtigkeit geprüft wird im Gericht, sondern deine Gerechtigkeit wie ein Mantel über uns darf sein. Und ich bitte dich, dass wir immer wieder dürfen uns ausrichten auf dich, in deinen Bahnen dürfen laufen, dein Wort als Prüfstein dürfen haben. Dass wir uns nach dir dürfen ausrichten, nach deinem Angesicht sehnen. Und ich danke dir, dass wir dein Segen dürfen in die Welt tragen, dass wir dürfen Botschafter sein an deiner Stadt, dass wir dürfen auch unsere ungläubigen Familienangehörigen ein Licht sein und dass sie Anteil haben an dem Segen. Aber noch viel mehr dürfen irgendeinmal hoffentlich auch dein Angesicht sehen. In Gerechtigkeit und nicht in Angst. Und um das bitten wir dich, dass du uns wirklich in dieser Welt verwendest als Zeugen für dich. Dass du uns Kraft gibst, um das wirklich zu tun. Und vor allem auch eine Liebe. Eine Liebe, die du uns zuerst erwiesen hast. So lobet und preisen wir dich. Amen.